Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute hat viele Jahre als Deutscher in Paris einen eigenen Verlag geleitet. Vorher war in den 70er und 80er Jahren Leiter des Theaterverlages von Suhrkamp. Seine Lebensgeschichte führt uns tief in die Kulturgeschichte der alten Bundesrepublik, aber ebenso zu köstlichem Essen. Jedenfalls hat Rudolf Rach nach Begegnungen mit so legendären Schriftstellern wie Thomas Bernhard, Franz Xaver Krötz oder Samuel Beckett nicht nur seine Erinnerungen daran aufgeschrieben, sondern kürzlich auch ein Kochbuch veröffentlicht. Willkommen, Herr Rach.
Guten Morgen, Frau Timm.
Herr Rach, Ihre Fertigkeiten im Kochen müssen ja im Laufe Ihres Lebens, ich sag mal, rasant Fahrt aufgenommen haben. Sie sagen selbst, jahrzehntelang konnten Sie kein Spiegelei und nicht Tee machen. Was kochen Sie denn heute, wenn Sie liebe Freunde eingeladen haben?
Also, ich koche vor allen Dingen mit dem, was ich habe. Und versuche, möglichst nichts wegzuwerfen. Also werde ich heute, weil ich noch ein Stück Parmesankäse habe und noch etwas Crème fraîche und Spaghetti, eben Cacio und Pepe Soße machen. Dazu braucht man eine kleine Zwiebel, etwas Olivenöl, ein paar Kräuter und den geriebenen Käse und die Crème fraîche und dann ein paar Spaghetti und dann wird das Ganze auf den Tisch gebracht und gegessen mit einem Glas Wein.
Manche von uns haben wahrscheinlich noch nicht gefrühstückt, aber das klingt schon nach einem sehr guten Mittagessen. Rudolf Rach, ein Gespräch darüber, wie man mit widerborstigen Autoren umgeht, was eine Nebenbuhlersoße ist und wie man in Paris deutsche Theaterautoren etabliert. Unser Gast Rudolf Rach, er war jahrzehntelang als Verleger von Theaterautoren tätig. Erst bei Suhrkamp, dann im eigenen Verlag, L'Arche Éditeur in Paris. Die Literaturgeschichte, die hat er also in direktem Kontakt mit Autoren erlebt. Geboren wurde Rudolf Rach in Köln 1939 und die geisteswissenschaftliche Karriere, die war ihm eigentlich gar nicht so in die Wiege gelegt. Herr Rach, 1939, Köln, das bedeutet eine Kindheit in Kriegszeiten. Als Sie groß genug waren, draußen zu spielen, da war draußen alles kaputt. Wie erinnern Sie das?
Ja, das sind teils sehr bewegende Erinnerungen, aber komischerweise nicht schmerzhaft. Ich finde das sehr interessant, weil heute hört man ja ununterbrochen von Leuten, die leiden und Schmerzen haben. Ich rede jetzt nicht von den Ukrainern. Das ist was anderes. Da geht's ja genauso zu. Aber wir haben damals das als kleines Kind, für mich war der Krieg etwas völlig Selbstverständliches.
Sie kannten ja auch nichts anderes.
Wir kannten überhaupt nichts anderes. Und nachts, wenn der Bombenalarm losging, dann packte mich meine Mutter in den Kinderwagen und dann rannten wir in das nächste vor, das war ungefähr einen Kilometer entfernt, und flüchteten uns da in einen Keller hinein. Und da saßen lauter alte Mütter und beteten den Rosenkranz und es bombte draußen und die Wände wackelten. Aber das war so.
Kinder nehmen das selbstverständlicher, aber sie spüren dann doch die Angst.
Ja, das
selbst wenn der Schutt ein Abenteuerspielplatz ist.
Ja, das glaube ich auch. Die Angst, die mir damals eingebombt worden ist, die hat mich mein Leben lang nicht verlassen. Das heißt, man ist eben immer auf dem Qui-vive, man hat eben immer das Gefühl, es könnte vielleicht doch etwas passieren. Also gucken wir nochmal nach. Und dann war das auch so, dass ich nach dem Kriege, also gegen Ende des Krieges, auch unter irgendwelchen Phobien litt. Plötzlich dachte ich, mein Gott, normal, meine Hand blutet, obwohl nichts blutete und so weiter und so fort. Aber was soll's, das ging dann alles weg und vorbei. Und wir spielten eben halt draußen in den Trümmern und ab und zu ging mal irgendeine Granate hoch. Aber das war völlig selbstverständlich.
Gehen wir mal in Ihre Schulzeit. Im Sport sollen Sie echt klasse gewesen sein. Riesenwelle am Reck als Spezialität. Und die Eltern wollten unbedingt später einen Ingenieur. aus Ihnen machen und letztlich kriegten Sie einen Theatermann. Herr Rach, wie haben Sie denn den Eltern den Zahn gezogen, dass der Junge unbedingt was Technisches machen soll?
Also, es waren nicht nur meine Eltern, auch ich selbst habe mich sehr für Technik interessiert. Und für mich war das zuerst auch ganz selbstverständlich, einen technischen Beruf zu ergreifen. Ich habe mit meinem Schulfreund bereits damals irgendwelche Rennautos gezeichnet und entworfen. Und das war alles völlig normal und organisch, also wenn man die elterliche Herkunft in Betracht zieht. Der eigentliche Klick bei mir kam da, als ich nun, um eben mein Ingenieurstudium zu beginnen, eben in einer Kölner Maschinenfabrik ein Praktikum begonnen habe und der Meister mich am ersten Tag derartig gequält hat mit völlig sinnlosen Aufgaben und einfach, da musste einfach ein Abiturient fertig gemacht werden. Und abends bin ich nach Hause gekommen und bin in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, alles werde ich, aber nur niemals Ingenieur.
Dann so, war es erledigt.
War's erledigt. Ich bin zwar dann noch weiter dahin gegangen und habe mein Praktikum zu Ende gemacht, aber Ingenieur wollte ich da nicht mehr werden.
Ordentlich zu Ende gemacht, aber abgesessen. Studiert ja. Haben Sie dann erstmal Mathe und Physik, dann aber Philosophie und Theaterwissenschaft. Das ist zumindest nach außen ein ziemlich heftiger Umschwung.
Ja, aber es ergab sich alles organisch, weil ich mich plötzlich nicht für Theater, sondern für Film interessierte. Und warum interessierte ich mich für Film? Weil ich im WDR damals in den 60er Jahren angefangen habe als Kabelschlepper und Beleuchtungsgehilfe und dann später als Scriptboy zu arbeiten. Und da kamen eben beide Dinge zusammen, nämlich einmal die künstlerische Darstellung und das technische Drumherum. Und da habe ich gesagt, das ist etwas, was mich interessiert. Das will ich näher ergründen, das will ich begreifen, was da passiert genau. Und da es aber damals keine Filmwissenschaft gab, das gab es noch nicht, habe ich mich bei Kommilitonen erkundigt, was könnte ich denn machen? Und dann haben die, damals war ich in Bonn, und dann haben die gesagt, in Köln, da gibt es einen Theaterwissenschaftler, das ist ein sehr liberaler Mann, geh doch mal dahin und frag mal, ob der dich vielleicht als Doktorand annimmt. Und das habe ich dann getan, und dann sagte der, ja, wissen Sie, was mich immer interessiert hat, war die Frage, warum werden aus guten Romanen schlechte Filme und aus schlechten Romanen gute Filme? Dann haben wir nämlich auch einen Co-Referenten und dann kriegen wir das vielleicht durch. Und so passierte es.
Selber spielen oder selber Regie führen, hat Sie das je gereizt? Oder waren Sie von Anfang an eher der reflektierte Zugucker? Denn Ihr Leben ist ja verbunden mit dem Interessen an Texten und an Betrachtung von außen.
Es hat mich schon gereizt, aber ich glaube, die Begabung reichte einfach nicht. Oder sagen wir mal so, mein Körper machte das nicht mit, weil der Körper war so auf Unternehmen eingestellt und auf praktisches Arbeiten auch, dass mir damals die Möglichkeit nicht gegeben war, künstlerische Arbeit ernsthaft weiter persönlich zu verfolgen. Das ging damals nicht.
Und die Uni-Karriere, die zerschlug sich, wenn ich es mal vorsichtig formuliere, an einem gewissen Revoluzertum, weil es sich nicht so wirklich empfiehlt, das eigene Fach aushebeln zu wollen, wenn man seine Habilschrift schreibt und da die Sinnfrage stellt. Was war denn da los?
Ja, ganz einfach. Wie ich ja eben schon gesagt habe, war Theaterwissenschaft nicht mein Leib- und Lebensfach. Und dann habe ich gesagt, als ich dann promoviert hatte und auch mit Erfolg promoviert hatte, hat mir der Professor vorgeschlagen, sein Assistent zu werden. Und ich war eigentlich froh darüber, endlich mal etwas Ruhe zu bekommen und mal in Ruhe studieren zu können. Und dann habe ich mich dahingesetzt und gefragt, was mache ich denn hier? Das Fach heißt Theaterwissenschaft. Ja, wo ist denn hier eigentlich die Wissenschaft? Was wird denn hier wissenschaftlich erforscht? Und habe eben festgestellt, dass das Fach keinen Gegenstand hat. Warum keinen Gegenstand? Weil der einzige Gegenstand, der blieb, war neben der Literaturwissenschaft und der Malerei und der Musikwissenschaft, war die Theateraufführung. Die Theateraufführung war aber, wenn der Vorhang fiel, nicht mehr existent. Und damals gab es die ersten Möglichkeiten, eine Aufführung aufzuzeichnen. Und das hätte man dann natürlich machen können und müssen. Aber das wurde eben nicht gemacht, sondern es wurde eben über alte Programmhefte gesprochen oder irgendwelche Bühnenbildentwürfe. Aber das eigentliche Objekt der das Spiel, das Theaterspiel, die Inszenierung eben, konnte gar nicht Gegenstand sein.
Unser Gast, Rudolf Rach, war Leiter des Theaterverlages von Suhrkamp in den legendären 1970er und 1980er Jahren. Und er hat die Heroen der Zunft alle persönlich kennengelernt. Thomas Bernhard und Martin Walser, Franz Xaver Krötz und Samuel Beckett und der Herr Rach, der ebenso legendäre Verleger Siegfried Unselt, der schickte offenbar den Jungspund Rudolf Rach irgendwo immer dahin, wo es brennt, wo ein Autor schwierig war, oder?
Ja, so war das. Und das war ja auch unternehmerisch völlig richtig. Erstens konnte ich das auch einigermaßen. Zweitens blieb dadurch immer noch eine Reservelinie für Unselt. Man schickt den Außenminister sozusagen mal vor, ja, und der Regierungschef kann dann immer noch sagen, machen wir oder machen wir nicht.
Schöne Taktik.
Ja, genau. Aber Unselt war eben wirklich ein sehr guter Unternehmer. Er war ein großer Verleger, aber auch ein sehr guter Unternehmer.
Aber plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Autoren machen doch eigentlich immer Schwierigkeiten. Das gehört fast zum guten Ton, wenn man ein Künstler und ein Autor ist. Wer hat denn die Verlagsarbeit, ich sag mal, am virtuosesten erschwert?
Am virtuosesten hat die Arbeit erschwert Thomas Bernhard. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Das war einfach der verrückteste von allen. Verrückteste natürlich mit allem Respekt für das Werk, aber als Person ein genialer Spieler, ein genialer Manipulator, der mit allen, nach allen Regeln der Kunst eben versuchte, die Verlage gegen die Theater auszuspielen oder seinen Verlag gegen die Theater auszuspielen und umgekehrt. Das ist selten. Wobei ich mich frage, ob nicht vielleicht doch erstens Theaterautoren wilder sind als Romanautoren, was sich dadurch erklären könnte, dass im Theater eine besondere Energie notwendig ist. Also man kann kein Theaterautor werden, wenn man nicht wirklich auch in sich selbst eine dramatische Spannung verspürt, denn die Aufführung selbst läuft innerhalb von 2, 2,5 Stunden, 3 Stunden ab. Da muss eben alles konzentriert sein. Diese Spannung muss in einem sein. Es ist kein episches Erzählen in dem Sinne, wie bei Tschechow zum Beispiel, wo man auch denken könnte, na ja, gut, der war ja doch ein sehr geruhsamer Landarzt und hat eben ruhig seine Personen beschrieben. Auch da ist in den Stücken immer eine sehr große Spannung. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Herr Tschechow auch seine unangenehmen Momente gehabt hat.
Gehen wir mal zu einem ganz unruhigen, zu Franz Xaver Krötz, der nun ganz weit weg war vom Bürgerlichen, im Bayerischen verhaftet. Da haben Sie mal einen Vertrag, ich sag mal, mit jeder Menge Wodka eingefädelt. Also da hat man schon den Eindruck, das waren ganz andere Zeiten, als es heute sind.
Ja, das ist das Nächste, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass die deutschen Autoren, die deutschsprachigen Autoren noch einmal schwieriger waren als ausländische Autoren im Allgemeinen. Ich glaube, dass es, man muss sehr vorsichtig sein, es ist eine Arbeitshypothese, erklärt sich aber dadurch für mich, dass einerseits natürlich im Zusammenhang mit 68 und der Nazizeit alles, was in Deutschland mit Autorität zusammenhing, hinterfragt wurde und in Frage gestellt wurde. Also die Verlage hatten auch nicht in dem Sinne eine sakrosankte Autorität, weder die Verlage noch die Agenten. Und in den Theatern selbst brodelte es eben auch, weil die Theater eben aufgrund ihrer Subventionen völlig unabhängig waren und machen konnten, was sie wollten.
Aber die 1960er, 70er, das war ja auch eine ganz legendäre Zeit mit politischen und ästhetischen Konstellationen, die super zusammenpassten. Eben zum Beispiel mit einem Siegfried Unseld, dem legendären Verleger. Das waren ganz unverwechselbare Typen, die den Ton angaben. Keine, ich sag mal, Manager und Strategen von Projekten. Trauern Sie dem ein bisschen nach?
Ich traue dem sehr nach.
Oh.
Ja. Sehr nach.
Mit
weil,
Denkpause.
Bitte? Ja, weil die Eigentümer der Verlage, denn als Verleger galten damals ja nur diejenigen, die die Eigentümer waren und die damit auch die finanzielle Verantwortung trugen und damit auch bis zum letzten Hemd hafteten. Das ist ja eben der große Unterschied zu heute, wo sie eben Riesen Verlagskonglomerate haben, die von irgendeinem Management Vorgaben kriegen und die armen Angestellten müssen eben versuchen, diese Vorgaben zu erfüllen. Das ist was völlig anderes. Eine völlig andere Welt.
Andererseits, es waren ja schon auch Hahnenkämpfe, ja, um Geld, um Geltung, mit Martin Walser ins kalte Wasser springen und schwimmen gehen, Franz Xaver Kreuz unter den Tisch saufen, wenn es nötig war. Das war ja auch schon, ich sag mal, die Männerwelt der alten Ordnung sozusagen. Erinnern Sie sich wirklich so gerne?
Ich meine, wenn Sie sagen, die Männerwelt der alten Ordnung, ich habe damals persönlich, aber das kann natürlich an meiner Situation als Mann liegen, nicht den Eindruck gehabt, dass wir irgendeine Frau auch nur im Geringsten irgendwie ausgegrenzt hätten. Frauen wären uns genauso willkommen gewesen, wenn sie gute Stücke geschrieben hätten. Das ist das eine. Und das andere ist, ich traure dieser Welt nach, weil ich finde, die persönliche Verantwortung ist wichtig. Und die persönliche Verantwortung war in diesen privat organisierten Gesellschaften, sprich Firmen, eben doch eine andere als heutzutage in diesen Riesenkonglomeraten.
Zwischen Ihren Suhrkamp-Jahren, Herr Rach, da waren Sie am Theater Essen in leitender Position und Sie hatten es einmal sogar mit dem Ordnungsamt zu tun, anlässlich der Premiere der Rocky Horror Show. Was war denn da so horrormäßig los?
Naja, das war der größte Erfolg, den ich je in meinem Leben hatte, war eben die Uraufführung, beziehungsweise nicht Uraufführung, Erstaufführung, die deutschsprachige Erstaufführung der Rocky Horror Show in Essen. Wir hatten die Rechte nach langen Kämpfen, wirklich langen Kämpfen mit dem Autor, der nicht wollte, und mit dem Agenten, der auch nicht wollte, hatten wir die Rechte dann wirklich für Deutschland freigekämpft und hatten einen ziemlich schrägen, aber sehr guten und beachtenswerten Regisseur namens Bockmeier dafür gewonnen. Der Bockmeier, der auch Filmemacher war. Und der Bockmeier hat inszeniert in Essen und an dem Abend der Premiere, die völlig ausverkauft war, und zwar nicht übers Abonnement, sondern im Freiverkauf, stelle ich plötzlich fest, das sind ja lauter verkleidete Leute im Theater.
Karneval.
Karneval, aber wirklich wie Karneval, wie in Köln beim Karneval, mit lauter Kerzen und eine Stimmung, wirklich wahnsinnig gut. Und dann ging die Vorstellung los und kaum ging die Vorstellung los, zündeten die irgendwelche Wunderkerzen an und der ganze Zuschauerraum brannte lichterloh, in Anführungsstrichen, sah so aus, als wenn er brennen würde, was zur Folge hat, dass sofort der Feuerwehrmann eben hinter die Bühne stürzte und sagte, was ist denn da los, ich muss die Vorstellung unterbrechen. Und ich habe gesagt, bitte auf keinen Fall, es wird nichts passieren, unterbrechen Sie nicht, lassen Sie die Vorstellung laufen. Und der lief dann, der hat sich dann auch dazu breitschlagen lassen, die Vorstellung laufen zu lassen. Aber am nächsten Morgen sagte mir die Sekretärin, also hören Sie mal zu, hier wartet schon das Ordnungsamt auf Sie. Was will denn das Ordnungsamt hier? Ja, die wollen die Vorstellung verbieten. Ja, sag ich mal, das geht doch nicht. Dann haben wir dann angefangen zu diskutieren und ich habe dann gesagt, also das geht auf keinen Fall, das ist ein Riesenerfolg. Und um die Sache dann mit dem Ordnungsamt so hinzukriegen, dass das Stück weiter gespielt werden konnte, muss ich dann jeden Abend auf die Bühne gehen und die Zuschauer bitten, eben kein brennendes Licht eben zu verwenden. Und es wurde dann zwar immer noch weiter Reis überall gestreut und die Putzfrauen mussten Sonderschichten einlegen und kriegten eben entsprechende Zulagen.
Aber Wunderkerzen mussten draußen bleiben.
Ja, Wunderkerzen mussten draußen bleiben.
Mitte der 1980er dann zog es Rudolf Rach zu neuen herausfordernden Ufern nach Paris, nämlich dann sollte er 3 Jahrzehnte bleiben. Paris ein Sehnsuchtsort für Sie, zumindest damals?
Ich wäre damals genauso nach New York gegangen oder nach London oder auch nach Mailand, wenn Sie so wollen. Jedenfalls in eine europäisch beeinflusste Kulturwelt. Paris hat sich ergeben aus rein praktischen Gesichtspunkten, weil mir damals der französische Verleger eben seinen Verlag anbot. Und da haben wir eben angefangen zu verhandeln. Und am Schluss hat es dann auch geklappt.
Ja, das hat sich gut gefügt. Large Editeur, gutes Renommee, knapp bei Kasse. Das hätte auch mächtig schiefgehen können. Was hat Sie so gereizt? Sie hatten ja bei Sokamp eine tolle Position.
Ja, aber mit den tollen Positionen habe ich es nie so gehabt. Mir waren Positionen viel lieber, wo etwas riskiert wurde und wo es aber um das Wesentliche ging. Und in Paris konnte ich eben mein eigenes Programm machen. Mhm. Ich konnte auch die deutsche Seite erweitern, denn wir haben ja nicht nur deutsche Autoren verlegt. Ganz im Gegenteil, wir haben skandinavische Autoren, englische Autoren, französische, spanische und italienische verlegt, amerikanische. Also es war einfach, das war für mich tatsächlich ein Sehnsuchtsort. Paris als internationales Pflaster, wo solche Einflüsse möglich waren, wirksam waren und eben auch verlegt werden konnten.
In Frankreich denkt man sehr zentralistisch von Paris aus. Auch die Theatertradition dort ist sehr beeinflusst von der altehrwürdigen Comédie Française. Das muss spannend gewesen sein, auch in den kulturellen Gegensätzen zu Deutschland, Herr Rach. Was bedeutet das, ein deutscher Verleger in Frankreich zu sein?
Ich habe, ich glaube, vor 2 Tagen zufälligerweise ein Interview gehört mit, ich glaube auch im Deutschlandfunk, mit einer Autorin oder ich weiß, mit einer Journalistin, die heißt, glaube ich, Geraldine Schwarz, die hat sehr genau beschrieben, wie schwierig das ist als Deutscher. Und sie war ja nicht einmal Deutsche in dem Sinne.
Sie hatte, glaube ich, Erzählen Sie es uns, wie es bei Ihnen war.
Also, bei uns war es so, wir vor einem Trümmerhaufen standen, nämlich dem Verlagshaus, mit großartigen Autoren, mit einem großartigen Programm, aber dass der Trümmerhaufen aufgeräumt werden musste und aufgebaut werden musste. Das hat eben die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Antipathien, die man zwangsläufig als Deutscher mitbrachte, so völlig überspielt, dass wir das verdrängt haben. Aber es ist ganz klar, Deutschland hat Frankreich während zwischen 1871 und 1939, also innerhalb eines Jahrhunderts, 3-mal angegriffen mit verheerenden Folgen. Und das sitzt natürlich so tief in der französischen Seele, das werden sie auch längere Zeit nicht wegschaffen können. Und ich meine, ich verfolge heute immer noch die französische Politik und die französische Situation. Sobald nur das geringste irgendwie antideutsche Moment möglich wird, sofort sagt jemand, na klar, das sind die Deutschen.
Ja, aber Sie haben mehr als 30 Jahre in Paris gelebt. Das müssen Sie zumindest eine lange Zeit auch sehr genossen haben. Welche deutschen, ich sag mal, Attitüden haben Sie denn abgelegt und welche französischen haben Sie angenommen als Mensch?
Also ich weiß nicht, ob es so notwendig war. Ah doch, jetzt fällt mir etwas ein. Ja, also in Deutschland ist man pünktlich. Und das kritisiere ich auch überhaupt nicht. Aber ich konnte nach 4 Wochen in Paris, war ich schon unpünktlich. Das war einfach wunderbar, dass man einfach sagte, wir treffen uns um 8 und dann kam er erst um 7:45. Man brauchte überhaupt niemals mehr auf die Uhr zu gucken. Man war immer irgendwie schon doch pünktlich. Egal, ob man pünktlich war oder nicht. Das habe ich sofort annehmen können. Das andere ist, dass ich natürlich gut mit dem Essen, das war sowieso schon angelegt natürlich. Das französische Essen hat damals noch sehr gut geschmeckt.
Da war der Keim für die Kochkunst, die Sie heute gerne zelebrieren, schon gelegt sozusagen?
Absolut. Ja. Der Keim war gelegt, weil ich ja nicht zum Kochen gekommen bin, weil ich gesagt hätte, also das Kochen macht ja so einen Spaß und da fühle ich mich so wohl und so. Nein, das war reine Notwendigkeit zuerst. Mhm. Nach meiner Scheidung musste ich einfach irgendwie und dem Verlust des Traumes in einem Hotel leben zu können, weil das war mein eigentlicher Traum. Ich wollte eigentlich im Hotel leben und mit Küche und all diesen ganzen niederen Dingen in Anführungsstrichen nichts zu tun haben.
Nur
ich
so als intellektueller Flaneur so durch die Stadt Stromern oder wie?
Nein, schon ernsthaft arbeiten, aber eben nicht mich mit solchen niederen Dingen zu... Wie gesagt, damals dachte ich, das seien niedere Dinge, aber es ist natürlich völliger Unsinn. Denn das Essen, das tägliche Essen am Tisch gemeinsam mit jemandem, mit einem oder mit zwei oder drei oder einer Familie, das ist wirklich konstitutiv für unser Sein. Und ich finde es extrem schade, dass das immer mehr verloren gegangen war.
Und Sie haben sich dann auch als deutsch-französischer, ich sag mal, Brückenbauer verstanden, sind dafür auch ausgezeichnet worden mit dem renommierten Prix de l'Académie de Berlin, muss man dann ja wohl sagen. Brückenbauer, ich dachte spontan, Brückenbauer? So gesehen hat es mit dem Ingenieurswunsch der Eltern dann ja doch noch geklappt.
Ja, aber...
In gewisser Hinsicht?
Ja, gut, ich sage noch einmal, ich habe in Paris kein bewusst deutsches Programm gemacht, sondern wir haben ein internationales Programm gemacht. Wir waren ein französischer Verlag. Wir haben nur in Französisch publiziert. Und ich habe auch niemals während dieser Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, es geht mir irgendetwas ab, weil ich nicht mehr in Deutschland bin oder im deutschen Theater sitzen kann. Im Gegenteil, die französischen Theater bringen sehr gute und wunderbare Aufführungen zustande. Die Schauspieler spielen dort eine sehr viel größere Rolle als in Deutschland. Die Sprache spielte eine größere Rolle. Alles das kam mir sehr entgegen.
Aber umso mehr habe ich gestaunt, dass Sie zum Beispiel so den urbayerischen Autor Franz Xaver Krötz im Französischen verlegt haben. Also der Duktus des Bayerischen, den auf Französisch zu übertragen, das ist doch Kunst am Bau, oder? Wie verpflanzbar ist das?
Sehr schwierig. Sehr schwierig natürlich. Trotzdem sind die Stücke extrem stark, wenn die nicht in Bayerisch geschrieben wären. Dann hätte der Krötz wahrscheinlich schon längst den Nobelpreis bekommen. Den hätte er auch verdient. Denn die Stücke sind wirklich grandios.
Aber Sie haben dann ein französisiertes Bayerisch hinbekommen. Unser Gast Rudolf Rach, inzwischen 84 Jahre alt, hat in seinem ganzen Leben mit Literatur, mit Theater, mit Autoren zu tun gehabt. Er ist im Verlagsgeschäft zu Hause, leitete einen eigenen Verlag in Paris über Jahrzehnte. Und jetzt, Herr Rach, haben Sie ein Kochbuch veröffentlicht, denn Kochen ist Widerstand, heißt es im Untertitel. Warum ist denn Kochen Widerstand?
Wenn Sie durch die Straßen fahren, dann sehen Sie Reklametafeln, auf denen steht Essen in 5 Minuten oder satt in 5 Minuten, iFood. Und dazu ist eine Dose abgebildet, die gleicht einer Coca-Cola-Dose. Sie setzen sich also die Dose an den Hals und trinken ihr Essen. Das soll eine Beschleunigung sein. Man bringt also das Essen schnellstens hinter sich. Aber das ist doch kein Essen. Das ist furchtbar, ist das.
Da spricht auch der Wahlfranzose, ne? Der gelernt hat, Verträge zu machen in langen Mittagessen.
Ja.
Bei gutem Wein.
Ja.
Verdünnt zwar,
ja, auch, aber... Auch. Aber diese, Gewohnheit der Franzosen, eben bei einem Essen Verträge zu machen und sich zu besprechen, Geschäfte zu besprechen, hat aber etwas sehr, sehr Gutes, weil Menschen, die miteinander sprechen, sind schon, kennen sich anders als die, die nicht miteinander sprechen, die nur miteinander schreiben zum Beispiel.
Oder miteinander zoomen.
Oder miteinander zoomen. Das alles ist eine sehr schöne Tradition und ich bin sehr dafür, dass man diese Tradition fortführt, dass man nämlich mittags eine richtige Pause macht und sich eben an den Tisch setzt und etwas Gekochtes isst.
Heute Mittag gibt es bei Ihnen Spaghetti, das haben Sie uns schon verraten, aber es muss ja trotzdem was passiert sein bei Ihnen. Erst konnten Sie kein Ei kochen, keinen Tee, waren offensichtlich auch ein bisschen stolz drauf und dann wurde Kochen, ich zitiere, ein existenzieller Akt. Was ist da beim Menschen Rudolf Rach passiert, dass sich das so gewandelt hat?
Ja, vielleicht ist bei mir weniger passiert als in meiner Umwelt. Das Essen hat sich eben so verschlechtert. Das Essen hat sich insofern verschlechtert, als es eben diese guten Produkte, die es früher gab, eben immer seltener gibt, beziehungsweise es kommt jetzt eine gewisse Rückbesinnung auf die guten alten Zeiten, nämlich Biogemüse und eben eine natürlichere Landwirtschaft. Aber mit den Pestiziden und mit den ganzen Giftstoffen, die eben eine industrielle Landwirtschaft erzeugen, vernichten sie doch zur gleichen Zeit eben auch die Qualität, das heißt die aromatische kulinarische Qualität der Produkte, die sie da den Leuten feilbieten. Das sieht zwar alles aus wie eine Tomate, ist aber keine Tomate, ist nur rotes Wasser.
Aber nur mit Möhren aus dem Garten kann man die Menschheit auch nicht ernähren.
Ja, aber glücklicherweise ist das nicht mein Problem, die Menschheit zu ernähren. Die Menschheit muss eben sehen, wie sie sich selbst ernährt. Und dazu muss jeder seinen Beitrag leisten. Ich meine, ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass das ein Anspruch ist, den man nicht jeden Tag einlösen kann und den nicht jeder einlösen kann. Und dass man dazu auch etwas Geld braucht, weil die Produkte natürlich in der Regel teurer sind. Das ist mir alles klar, aber es sollte ja nur ein Hinweis sein auf die andere Welt.
Herr Rach, die Sache mit der Nebenbuhler-Soße, die müssen wir noch klären. Das habe ich zu Beginn unserer Sendung versprochen. Sonst schreibt mir jemand Nebenbuhler-Soße. Sie haben gesagt, Sie wollen noch klären, was das ist. Das müssen Sie jetzt machen.
Die Nebenbuhler-Soße heißt Nebenbuhler-Soße, weil es die Soße war, die ein Nebenbuhler in meinem Leben kochte, bei uns kochte. Und woraufhin meine Frau sich für den Nebenbuhler entschied und nicht mehr bei mir bleiben wollte. Deshalb heißt die Soße Nebenbuhler-Soße. Sie ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe ja Jahre gebraucht, bis ich sie wirklich so kochen kann, dass sie wirklich auch so gut schmeckt wie bei diesem Nebenbuhler. Ich habe ja auch nirgendwo gesagt, dass meine Frau mich nur deswegen verlassen hat. Aber die Soße hat eine Rolle gespielt.
Aber Fazit, die Frau verloren, die Soße behalten.
Ja.
So kann es gehen.
Ja, so ist es. Ja. Und das ist nicht immer der schlechteste Tausch.
Okay, das lassen wir jetzt so stehen, Herr Rach. Ja. Inzwischen leben Sie wieder in Köln nach doch mehr als 3 Jahrzehnten in Paris, wenn ich es richtig nachgerechnet habe. Wie kam das, dass Sie wieder in Köln leben wollten?
Wir haben in der Normandie ein Haus, also wir leben immer noch zu Teilen in Frankreich. Ich wollte nicht mehr in Paris bleiben, weil das Leben in Paris wirklich extrem teuer ist. Also Sie können eben in Köln eben für die Hälfte eben besser leben als in Paris. Die Stadt selbst hat sich auch architektonisch rein praktisch völlig verändert. Man kann praktisch nur noch mit der Metro fahren oder mit dem Bus und so. Parken kann man auch schon nicht mehr. Und es ist teuer, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, ich wollte tatsächlich vermehrt schreiben und habe eben halt auch den, den Kontakt mit der deutschen Sprache wieder gesucht. Mhm.
Früher haben Sie fast jeden Abend im Theater verbracht. In
ja.
Deutschland wie in Frankreich. Ist das heute noch so?
Nein, das ist heute nicht mehr so. Meine Frau ist sehr musikliebend und wir gehen öfter ins Konzert. Aber ins Theater gehen wir nur in Ausnahmefällen. Es kann schon sein, dass ab und zu mal etwas Interessantes ist, ein Autor oder ein Regisseur. Das ja, und ich meine, ich bin auch nach wie vor sehr neugierig. Nur hat sich das deutsche Theater, insbesondere das deutsche Theater, ja eben auch sehr verändert.
Es ist weniger auf den Text bezogen, als Sie es geliebt haben, nehme
ja.
ich mal an.
Das, ja,
ja.
So ist es. Früher war der Autor im Theater König und heute ist eben der Regisseur König.
Unser Gast Rudolf Rach hat ein reiches Verlegerleben erlebt. Er kannte sie alle. Martin Walser, den Krütz, den Thomas Bernhard, Max Frisch und Samuel Beckett. Erst ein Brückenbauer zwischen deutscher und französischer Literatur, kocht leidenschaftlich und mit Finesse. Und mittlerweile ist er 84 Jahre alt. Ich glaube, das darf man fragen, Herr Rach. Ist da noch ein Wunsch offen ans Leben?
Interessante Frage. Wenn man älter wird, reduziert sich die Perspektive auf Tage, Wochen, Monate. Mhm. Aber da gibt es immer noch weitere Perspektiven. Ich zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich arbeite jeden Tag von morgens bis abends und möchte auch gar nicht ohne Arbeit leben. Nein, da gibt es schon Perspektiven, ganz klar.
Irgendwas vielleicht auch, was bislang zu kurz gekommen ist im Leben und
ach,
jetzt Zeit braucht und Platz
kann der ja sein. Das ist mein letzter Wunsch, dass ich auf einem Stuhl sitze und sage, heute habe ich nichts vor und ich kann an der Bibliothek vorbeigehen und mir das Buch aussuchen, was ich gerne lesen möchte heute. Diesen Tag habe ich immer noch als Perspektive.
Das ist noch nicht passiert?
Nein, das ist noch nicht passiert.
Dann scheint es im Leben so angelegt zu sein, dass Sie die noch ein bisschen herausschieben wollen. Ich wünsche Ihnen, dass er zur rechten Zeit kommt und dass Sie bis dahin noch lange gesund und fröhlich bleiben. Rudolf Rach war das, unser Gast heute im Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank.
Gerne und auf Wiedersehen nach Berlin.